waren still, sondern zu jeder Vokabel haben wir uns irgendeine Brücke ausgedacht und dann haben wir die gemeinsam gelernt, bis wir die konnten. Und also was man so halt tut, was man normalerweise alleine ist, wenn man nicht behindert ist. Aber weil wir alle leichte Lernbehinderungen so mitgebracht haben, was auswendig Lernen angeht, war das die einzige Möglichkeit, irgendwie zu überleben. Sonst wäre das Studium an dieser Stelle, was bei Theologie schwierig ist, Hebräisch, Griechisch und so, ne, wäre an dieser Stelle einfach vorbei gewesen. Und wie das dann so in solchen Settings ist, ich war dann auch mal mit, also es war ein Mädel und ein Junge, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Ich war mit dem Mädel allein und wir haben zusammen uns durch die Griechisch-Vokabeln durchgemacht. Und dann gibt es eine Vokabel im Griechischen, die heißt heilig, schrecklich, furchtbar. Also wir haben die übersetzt. Heißt die heilig, schrecklich, furchtbar. Und das war total witzig. Für mich ist das fast wie eine Predigt. Wenn der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ja, der Heilige, der einzigartige Gott, hier in diese Mitte kommt, noch ein bisschen Zeit. Ihr habt die Uhr jetzt umgestellt, das ist schwierig. Ich brauche jetzt die Uhrzeit. Ich habe mich die ganze Zeit an der Uhrzeit orientiert. Wenn der heilige Gott kommt, dann könnte das auch ein ganz schön spannender Moment sein, vorsichtig formuliert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich euch jetzt sagen würde, dass Gott da in Reihe 5, da wo jetzt noch der freie Stuhl ist, erscheinen würde, ob nicht einige von euch sagen würden, also vorsichtshalber gehe ich mal zwei Stühle weiter, weil Gott da ist. Und ich habe ihr das erklärt, dass das Heilige und das Schreckliche absolut zusammengehören. Und dass es die gute Nachricht in Jesus ist, dass Gott kommt und für unsere Schuld gestorben ist, und deswegen wir Gott nicht mehr fürchten müssen, obwohl er ein Gott ist, den man fürchten muss. Denn er kann mit seinem Mund töten. Er kann durch sein Wort mir das Leben entziehen. Er ist mein Richter. Vor ihm verantworte ich mein gesamtes Leben. Und trotzdem, ich muss ihn nicht mehr fürchten, obwohl er ein zu fürchtender Gott ist. Und ich habe ihr das so erklärt. Also, wir saßen da, es war völlig entspannt, so 90 Sekunden. Sie hat auch theoretisch auch Religion gemacht für Lehramt und so. Und ungefähr nach 90 Sekunden sprang sie auf, nahm ihre Tasche und sagte, ich halte das nicht aus, hier ist mir zu viel Gegenwart. Und ist gegangen. Also gegangen, panisch den Raum verlassen, musste man wahrscheinlich sagen. So, ne? Es war für mich irgendwie besonders. Also am nächsten Tag war alles wieder gut, also ne, wir völlig entspannt, alles prima. Ne? So. Aber da habe ich das mal live erlebt, wie das ist, wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, realisiert, dass Gott irgendwie vielleicht doch was anderes ist als eine philosophische Idee. Es gibt manche Christen, die müssen das mal lernen. Ich war gestern mit einem Mädel unterwegs, als wir für The Turning auf der Straße waren, erzähle gleich dann nochmal eine andere Geschichte von. Und die hat dann so unterschieden von, sie kommt aus einer christlichen Familie und dann gab es den Moment, wo sie sich mal entschieden, Christ zu werden, mit einer Altersangabe. Und dann gab es so das Alter, in dem sie angefangen hat, jetzt wirklich mit Gott zu leben. Und da dachte ich so, oh, das ist interessant. Also zumindest unterscheidet sie zwischen, ich habe mich entschieden, Christ zu sein und ich habe entschieden, wirklich mit Gott zu leben. Da gibt es manche Christen, die würden sagen, okay, wo bin ich denn hier jetzt bei diesem Zwei-Schritt-Sprung? Gott kommt, Jesus kommt. Also gibt es irgendwas, was wir noch bereinigen müssen, was wir noch klären müssen? Vielleicht muss der ein oder andere sich noch schön machen. Also immerhin kommt Gott. Mein Großvater, das war so eine Autoritätsperson. Und ich bin nicht der Mensch, der unbedingt nochmal den Staubsauger rausholt, bevor Gäste kommen. Für meinen Opa würde ich das tun. Also inzwischen ist er tot, jetzt würde ich es nicht mehr tun. Ne? Aber für den würde ich es tun. Also wenn Gott kommt, dann gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der sagt, oh, hier gibt es so eine schmuddelige Ecke, da mache ich nochmal was. Vielleicht sollten wir doch nochmal schnell zum Friseur. Also für den Friseur reicht es jetzt nicht mehr. Na, vielleicht nochmal irgendwie den Lidschatten nachziehen oder zumindest gucken, dass die Klamotten richtig sitzen. Gott kommt. Sich schön machen. Oder vielleicht gibt es Dinge, die man jetzt mal liegen lassen sollte. Das habt ihr heute getan, sonst würdet ihr jetzt hier nicht sitzen. Aber wenn Gott kommt, gibt es ja vielleicht Dinge, wo man sagt, also wenn der jetzt dann eben in 16 Minuten hier ist, vielleicht sollte ich jetzt mal aufhören mit irgendwelchen Sachen. Weil irgendwie ist das jetzt bescheuert, das jetzt noch die letzten Minuten zu machen, bevor er kommt. Dinge mal fallen lassen. Ich möchte zwei Bibelstellen mit euch lesen. Das eine ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 35 bis 40. Haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Das hier wird das Bild übrigens richtig schräg, ne? Also hier ist die Rede von einem Herrn und Dienern, ob das Sklaven sind oder angestellte Diener, das ist sprachlich hier nicht ganz klar. Und es ist völlig klar, wenn der Herr kommt, dann wird erstmal geguckt, dass es dem gut geht. Und wenn der im Bett liegt und schläft, dann darf man sich selber auch hinlegen. Und hier kippt Jesus das Bild dieser Geschichte und sagt, wenn der Herr sie dann findet und wach findet und bei der Sache findet, dann wird er sich die Schürze umbinden, er stellt sich nochmal in die Küche, kümmert sich ums Essen und bedient seine Diener. Vielleicht kommt er erst um Mitternacht oder sogar noch später. Freude ohne Ende ist ihnen gewiss, wenn er sie dann wach antrifft. Macht euch das eine klar, wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er den Einbruch verhindern. Also jetzt wechselt das Bild vom überraschend oder der erwartete Hausherr, von dem man aber nicht weiß, wann er kommt, wechselt rüber zu dem überraschend kommenden Dieb. So müsst auch ihr euch jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Jesus redet hier von sich selbst. Menschensohn ist ein Wort, das er für sich selber häufig verwendet. Jesus sagt, das will ich von euch. Ich möchte, dass ihr wie Leute seid, die erwartet, dass jederzeit die Tür da hinten aufgehen kann und der Bräutigam kommt. Ihr könnt es euch ruhig ein bisschen bequem machen, aber den Krawatte lockern, das wäre jetzt nicht dran. Ihr könnt euch ruhig unterhalten, aber bereit sein, jederzeit das Gespräch abzubrechen. Ihr könnt ruhig euch zueinander stellen, aber wenn die Tür aufgeht, dann solltet ihr stehen, weil dann Kamera an und der eigentliche Star der Veranstaltung, der Bräutigam, die Braut, werden kommen. Texte wie diese haben den Christen über Jahrhunderte und über Jahrtausende hinweg geholfen, eine Idee davon zu kriegen, was ist Christsein? Christsein ist, man muss Dinge loslassen. Man kann sich nicht um alles kümmern. Es gibt Jobs, die einem die Gesellschaft aufdrücken will, wo man als Christ sagen muss, nee, das ist nicht mein Job. Ich muss nicht, um es mal schwäbisch zu sagen, ich muss nicht ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Ja? Muss ich nicht. Nicht, dass ich das nicht dürfte, aber ich muss es nicht. Christen haben solche Texte gelesen und haben mit dem Bewusstsein, Jesus kommt, für sich gesagt, vielleicht gibt es Dinge, die wir klären müssen, die sollten wir lieber jetzt klären. Und ein Teil davon war, dass man über Jahrhunderte hinweg das Abendmahl, das wir heute feiern, als Anlass genommen hat, zu sagen, ja, im Abendmahl begegnen wir ja Gott an seinem Tisch. Wir sollten geklärte Beziehungen haben. Und das war Lebensvollzug von Christen, zu sagen, natürlich leben wir in geklärten Beziehungen. Weil wir wollen ja nicht, wenn der Herr wiederkommt, in ungeklärten Beziehungen leben. Christen haben Texte wie dieser geholfen, dass man nochmal eingeladen hat. Dass man gesagt hat, Jesus kommt, willst du nicht dabei sein? Wie gesagt, wir waren gestern auf der Straße wieder mit The Turning. Das ist ja ein verhältnismäßig entspanntes Format. Zu zweit geht man raus, sagt Leuten, dass Jesus sie liebt und dass er einen guten Plan für ihr Leben hat. Und dann guckt man so ein bisschen, wie es sich weiter ergibt. Und uns gegenüber, also wir sprachen einen jungen Mann an mit einer Bierflasche neben sich, Zigarette, so ein bisschen so der Klassiker von vielleicht obdachlos, vielleicht auch nicht. So, ne? So diese Mischexistenz. Und sagten ihm das und er sagte, lieber Gott, meine Freundin ist gerade gestorben. So, wir haben dann angefangen zu reden und also die Bierflasche hatte 0,0 Promille. Er sagt, seit dem Tod seiner Freundin hat er keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Aber es hat ihn einfach sehr beschäftigt, die ganze Frage. Und wir haben dann gar nicht so wahnsinnig viel mit ihm geredet. Also es waren vielleicht so 4 Minuten, 5 Minuten, die wir mit ihm geredet haben. Und dann haben wir noch für ihn beten können. Und haben ihm einfach Gottes Segen zugesprochen mit all dem, was wir ja wissen, was Gott für Menschen will. Gott will, dass wir Frieden haben und dass unser Leben gelingt, dass Dinge in unserem Leben zurechtkommen. Und in diesem ganzen Kontext, also da habe ich seine Hand genommen, habe für ihn gebetet und dann nach dem Gebet guckt er mich an und sagt, boah, das ist ja richtig Energie geflossen. Derselbe Mann, der vor 4 Minuten nichts wissen wollte von der Liebe Gottes, hat 4 Minuten später etwas abbekommen von der Liebe Gottes. Nicht, weil er sich danach ausgestreckt hat, sondern weil Gott sich nach uns ausstreckt. In diesem Fall in meiner Person, aber spielt ja keine Rolle. Christen haben sich immer verstanden als Gottes Handlanger in dieser Welt. Also, das haben wir getan, das tun wir. Das tun Christen, weil eben Jesus wiederkommt, klären wir die Dinge, machen uns schön, laden ein, lassen Dinge liegen. Ich lese 1. Thessalonicher 4, 15 bis 18. Mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, also die Mitchristen, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Es war in einer Zeit, wo man so ein bisschen, das Christentum war ganz, 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 ganz frisch und war eine sehr junge Bewegung. Und dann sterben so die ersten Leute. Und dann ist so die Frage, also wenn man als Christ auch stirbt, wie ist das denn jetzt mit den toten Christen? Also kriegen die auch das Gute ab oder nicht? Also so, ne, auf dieses antwortet dieser Text. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, also ne, wenn die Glocken läuten und die Tür aufgeht und so, ne, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden da alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Jesus kommt. Ein Aspekt von Jesus kommt, ist, dass er tatsächlich kommt. Also er kommt nicht nur, wenn wir mal sterben, unser Sterben bringt uns ihm entgegen, sondern die Bibel sagt sehr deutlich, dass Gott auch einfach so kommt. Also auch wenn wir uns nicht mehr bewegen sollten, wird er uns kriegen, denn er wird zu uns kommen. Und das wird hier beschrieben, dieses Setting. Und das Setting, das hat ein Theologe mal vor ungefähr 20 Jahren ganz gut beschrieben, dass er sagt, naja, das ist ungefähr so, wenn in der Antike ein König umhergereist ist und eine Stadt besucht hat, und das kam ja in der Antike wirklich sehr selten vor, dass das mal möglich war, wenn dieser König kam, dann hat er Boten vorausgeschickt, wir Christen sind die Boten, und hat
in die Stadt reinrufen lassen, der König kommt. Und dann gab es Leute, die haben sich gefreut, dass der König kommt. Seine Leute, auch Christen. Oder Leute, die Christen werden wollten. Oder Leute, die Christen werden sollten. Und die sind dann dem König entgegengezogen aus der Stadt. Haben die Stadt verlassen, sind ihm entgegengezogen und sind dann mit dem König zusammen in die Stadt wieder eingezogen. Das ist das, was beschrieben wird in der Bibel, diese doppelte Bewegung. Wir Jesus entgegen und Jesus uns entgegen und dann neuer Himmel und neue Erde und so weiter und so fort. Der König kommt in seine Stadt. Gott kommt in seine Erde. Gott kommt auf seinen Planeten. Jesus kommt. Jesus kommt, hat für mich eine seelsorgerliche Dimension, die ich, umso länger ich unterwegs bin, umso mehr zu schätzen weiß. Jesus bewegt sich auf uns zu. Manche von uns sind nicht mehr in der Lage, einen Schritt zu tun, weil uns die Kraft fehlt, manchmal weil uns die Hoffnung fehlt, manchmal weil uns die Ideen fehlen. Aber Gott kommt. Das ist seine Welt. Wir sind seine Menschen. Wir sind sein Volk, seine Leute. Gott kommt. Gott kommt. Gott wird uns begegnen. Gott will uns begegnen. Es ist vielleicht eher, dass wir mal aufhören wegzulaufen. Ungefähr 5 Minuten wird Jesus hier sein. Und natürlich ist es möglich, da einfach zur Tür rauszugehen und zu sagen, Mensch, lass mich damit in Ruhe. Die Bibel beschreibt das in einem Gleichnis, das Jesus erzählt, von dem Wort Gottes, das ausgestreut wird. Und da ist eine Formulierung drin, die finde ich, das ist so eine 21. Jahrhundertsformulierung. Da ist die Rede davon, dass das gute Wort, das Gott hineinstreut in unser Herz und das Frucht bringen soll und so, das wird erstickt durch mit aufwachsendes Unkraut. Und dieses Unkraut wird genau bezeichnet. Und eine dieser Bezeichnungen ist die Sorgen des Alltags. Die Sorgen des Alltags. Ich kann Gott davonlaufen und davonlaufen und davonlaufen mit lauter Tun und Machen und Rödeln, sich kümmern, die Sorgen des Alltags. Gott kommt, das ist versprochen. Jesus kommt, das ist versprochen. Die spannende Frage ist, ob wir es schaffen, stehen zu bleiben. Uns umzudrehen, ihm ins Gesicht zu schauen und zu sagen, schön, dass du kommst. Ich freue mich auf dich. Es ist gut, dass du da bist. Gut, dass du da bist. Eine der Dinge, die uns reingegeben ist in unsere Existenz, ist ja schlicht und ergreifend Sterblichkeit. Wir würden vielleicht über die Fragen von Ewigkeit und Werten und Gottes Gegenwart vielleicht nochmal ganz anders nachdenken und das anders von uns wegschieben, wenn wir nicht sterbliche Wesen wären. Vielen hilft es zu wissen, dass sie sterblich sind, um mal über die Sorgen des Alltages hinweg zu denken, über die Sorgen des Alltages hinwegzukommen und nachzudenken und zu sagen, Gott, wo bist du? Wie bist du? Ich lade dazu ein, Gott zu begegnen. Also in dieser Gemeinde ist das so, wenn wir Gott begegnen, dann schließen wir dazu in der Regel die Augen. Wir nennen das Gebet. Und das machen wir jetzt. Und weil ich vorhin die ganze Zeit das mit der Hochzeit bemüht habe, das Bild, werde ich heute mal darum bitten, dass ihr dazu aufsteht. Einfach aus Respekt vor dem Gott, vor dem Bräutigam, der in unserer Mitte ist. Gott hat nämlich versprochen, dass da, wo wir versammelt sind, da ist er da. Und da hört er uns und da redet er mit uns. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du kommst. Jesus, und ich bin hier, um dir zu sagen, herzlich willkommen. Mein Herz soll offen für dich sein. Ich will in geklärten Beziehungen leben. Für dich will ich hübsch sein. Ich will Dinge lassen, die dich nicht meinen. Ich will dir mich entgegensehnen. Komm. Komm und sei und fülle unsere Mitte. Komm in mein Herz. Amen. Setzt euch doch bitte.